Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht heute im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Wir wollen also weitermachen in unserer Reihe durch das zweite Buch Mose. Und wie schon angekündigt, das ist die Begebenheit, wo Mose im brennenden Dornbusch Gott begegnet, beziehungsweise andersrum, wo Gott im brennenden Dornbusch dem Mose begegnet. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes, 2. Mose 3, Abvers 1. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Und da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du, mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich, ja das ist der Name, mit dem ihr an mich denken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was hat dich in der vergangenen Woche so bewegt? Worum sind deine Gedanken gekreist? Was hat dir ganz persönlich Sorgen gemacht? Worüber hast du dich gefreut? Was an Gefühlen, an Sorgen, an Gedanken hast du heute Morgen in diesen Gottesdienst mitgebracht? Ja, ich persönlich habe mir in der letzten Woche Gedanken zur Politik gemacht. Ja, in der EU geht es gerade rund, man hat sich getroffen und ich habe mich gefragt, was kommt da wohl raus? Und dann habe ich mich geärgert, dass die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist. Solche Gedanken prägen einen in der Woche. Und dann habe ich mir noch Sorgen gemacht um private Dinge in meinem Leben. Was hat dich in der letzten Woche geprägt? Und was hat dir Sorgen gemacht? Und was hat Mose in der Woche vor den Versen, die wir gerade gelesen haben, bewegt. Ja, Mose, der Israelit, der am Hof des Pharao als Sohn von dessen Tochter aufwuchs. Mose, der alles hatte, was man sich wünschen konnte. Mose, der nicht Zwangsarbeit machen musste, wie die anderen Israeliten, sondern der stattdessen in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet wurde. Mose, der absolute Gewinner, der in seinem Volk, der war, der das schönste Leben hatte. Und dann war da dieser Tag, als er den ägyptischen Aufseher erschlug. Nicht einfach so, weil er Lust drauf hatte, sondern weil dieser ägyptische Aufseher beinahe einen der Israeliten totgeschlagen hätte. Nur dummerweise hatte das der Pharao mitbekommen und deswegen beschlossen, Mose zu töten. Mose musste um sein Leben rennen. Und auf seiner Flucht war er auf die Sinai-Halbinsel gekommen und dort lebte das Nomadenvolk der Midianiter. Und bei denen hat er eine neue Heimat gefunden. Er hatte die Tochter des Priesters geheiratet und mit ihr zwei Kinder bekommen. 40 Jahre war das alles jetzt her. 40 Jahre war Mose weg von zu Hause. 40 Jahre war er in der Wüste. 40 Jahre lang Schafe hüten für seinen Schwiegervater. Und dazu muss man wissen, dass für die Ägypter Schafe hüten die absolut niedrigste Tätigkeit war, die man sich nur vorstellen konnte. Mittlerweile war Mose 80 Jahre alt. Ja, was für ein Leben. Bei Mose ging es ständig durch die Extreme. Hoch und runter und wieder hoch und wieder runter. Ja, erst war er das totgeweihte Baby, das man in den Nil gelegt hatte und hoffte, dass es nicht irgendwie sterben würde. Dann wurde er zum Adoptivsohn der Tochter des Pharao im ägyptischen Palast. Er hatte alles, was man sich vorstellen konnte. Und dann wurde er zum Schafhirten in der Wüste weit weg von zu Hause. Nochmal die Frage, was ging Mose wohl durch den Kopf in der Woche vor dem, was wir hier gerade gelesen haben? Wir wissen es nicht genau. Vielleicht hat er sich zum tausendsten Mal gesagt, hätte ich doch nicht diesen Mord begangen. Hätte ich doch nicht diesen Ägypter erschlagen. Vielleicht ärgerte er sich auch über seinen langweiligen Job. Ja, immer Schafe hüten in der Wüste und das seit 40 Jahren. Vielleicht dachte er an seine Landsleute, die in Ägypten seit über 80 Jahren zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden und deren neugeborene Jungs um ihr Leben fürchten mussten. Was hat dich in der vergangenen Woche beschäftigt? Was beschäftigt dich jetzt gerade im Moment? Was hat Mose beschäftigt? All diese Dinge werden in dem Moment unwichtig, wenn du Gott begegnest. Oder besser gesagt, wenn Gott dir begegnet. Wenn der Gott dir begegnet, der dich gemacht hat. Der Gott, der alle anderen fast 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde gemacht hat. Der Gott, der auch alles andere gemacht hat, was du sehen kannst. Der das Universum in seiner Hand hält, der nur ein Wort sagen muss und alles ist da oder ein Wort sagen muss und alles bricht zusammen, je nachdem. Wenn dieser Gott dir begegnet, dann wird alles andere egal. Oder anders gesagt, dann gibt es erstmal nichts, was wichtiger ist. Mein Thema für heute Morgen ist, wenn Gott dir begegnet, und ich habe 4 Punkte. Wenn Gott dir begegnet, erstens, dann erschrickst du vor dem heiligen Gott. Zweitens, wenn Gott dir begegnet, dann rettet dich der barmherzige Gott. Drittens, wenn Gott dir begegnet, dann erkennst du dich und Gott. Und viertens, wenn Gott dir begegnet, wie begegnest du dann Gott? Wenn Gott dir begegnet, erstens, dann erschrickst du vor dem heiligen Gott. Zweitens, dann rettet dich der barmherzige Gott. Drittens, dann erkennst du dich und Gott. Und viertens, eine Frage. Wie begegnest du dann Gott? Ja, der 80-jährige Mose ist am Schafehüten für seinen Schwiegervater. Und das in der Wüste. Eventuell hat er sich überlegt, was für eine Karriere. Schafehüten seit 40 Jahren in der Wüste. Und in der Wüste ist es gar nicht so leicht, Schafe zu hüten, weil dort Gras zu finden, muss man manchmal ganz schön weit reisen. Und auf seiner Suche nach gutem Gras für die Tiere kommt er an einen Berg. Hier in Vers 1 wird er Horeb genannt, an anderen Stellen in der Bibel Sinai. Das ist derselbe Berg. Und dieser Berg wird später in der Geschichte der Berg sein, wo Gott seinem Volk die 10 Gebote geben wird. Deswegen heißt er hier in Vers 1 auch der Berg Gottes. Aber hier in unserer Geschichte ist er erstmal nichts weiter als einer von vielen Bergen in der Wüste, wo Mose unterwegs war, um die Schafe zu hüten. Und plötzlich sieht Mose dort in der Wüste einen Dornbusch, der brennt. Und brennende Pflanzen in der Wüste sind erstmal nichts Ungewöhnliches. Es passiert öfter, dass in der Wüste Pflanzen Feuer fangen, einfach durch die Hitze. Aber an diesem Busch war etwas ganz Besonderes. Denn dieser Busch brannte, ohne zu verbrennen. Er brannte und brannte und brannte und blieb ganz. Das lesen wir in Vers 2. Und es fand Mose nachvollziehbarerweise seltsam. Und er ging näher an diesen Busch ran, um zu sehen, warum das so war. Und plötzlich, da brannte dieser Busch nicht nur ohne zu verbrennen, sondern er fing sogar auch noch an zu reden. Mose, Mose. Das war Gott selbst, der aus diesem Dornbusch zu Mose redete. Ja, in Vers 2 wird die Person, die aus dem Dornbusch redet, der Engel des Herrn genannt. Und in Vers 4 dann erst Herr und dann Gott. Da stellt sich natürlich die Frage, warum wird er erstmal Engel des Herrn genannt und zwei Verse dann später der Herr? War es jetzt ein Engel oder war es Gott? Und die Antwort ist, es war Gott selbst. Ja, das Wort Engel kann nämlich auch im Hebräischen einfach nur Bote bedeuten. Ein Bote Gottes. Und manche haben vermutet, dass dieser Engel vielleicht der Herr Jesus Christus selbst ist. Wir wissen es nicht, es kann sein. Aber auf jeden Fall war es Gott selbst, der dort zu Mose aus dem Busch sprach. Und Gott spricht Mose mit seinem Namen an. Und als nächstes verbietet er ihm, näher zu kommen. Außerdem soll Mose seine Schuhe ausziehen. Ja, seine Schuhe auszuziehen war damals, ist übrigens bis heute im Nahen Osten ein Zeichen dafür, dass man Respekt hat vor der Person, vor der man steht. Also bis heute ist es im Nahen Osten häufig so, dass eine niedriger gestellte Person vor einer höher gestellten Person ihre Schuhe auszieht. Aber warum darf Mose eigentlich nicht näher an diesen Dornbusch herantreten? Warum soll er seine Schuhe ausziehen? Und die Antwort darauf lesen wir am Ende von Vers 5. Gott sagt, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und dieser Ort war nicht deshalb heilig, weil irgendwie der Sand besonders heilig war oder die Erde, sondern weil es der Ort war, wo Gott sich entschieden hatte, Mose zu begegnen. Und Gott selbst ist heilig. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Wenn Gott dir begegnet, dann erschrickst du vor dem heiligen Gott. Was bedeutet es eigentlich, dass Gott heilig ist? Ja, heilig ist so eins von den Wörtern, die Christen unglaublich häufig benutzen, vor allem wenn sie singen. Aber ich behaupte einfach mal, wenn ich euch fragen würde, erklärt mir doch mal, was heilig bedeutet, würden einige von euch in Stocken geraten. Was heißt heilig eigentlich? Heilig bedeutet im Kern erstmal nichts anderes, als dass jemand abgesondert ist oder anders ist. Und zwar deswegen, weil er besser, weil er größer, weil er stärker ist. Gottes Heiligkeit ist eine seiner zentralen Charaktereigenschaften. Ja, der Prophet Jesaja nennt ihn deswegen in seinem Buch sehr häufig der Heilige Israels. Gottes Heiligkeit bedeutet, dass Gott fundamental, grundsätzlich anders ist als wir. Er ist der Schöpfer und wir die Geschöpfe. Er ist ewig, wir sind zeitlich. Er ist schlau und wir sind vergleichsweise dumm. Er hält das ganze Universum in seiner Hand und selbst für die stärksten Menschen ist bei ungefähr 200 Kilogramm Gewichtheben Schluss. All das macht Gott heilig, anders als wir. Aber es gibt eine Sache, da wird Gottes Heiligkeit für uns richtig gefährlich. Denn Gott ist gut und wir sind es nicht. Vielleicht hat es niemand besser begriffen als Jesaja. Erinnert euch an das, was wir gerade gelesen haben, Jesajas Begegnung mit Gott. Gott war ihm im Tempel erschienen und was war seine Reaktion? Wie hat er auf Gott reagiert? Jesaja 6, Vers 5, da sprach: Ich wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Die Reaktion von Mose hier, als er Gott begegnet, die ist nicht ganz so krass wie die von Jesaja. Aber auch deutlich. Ja, Gott stellt sich dem Mose vor als der Gott seines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann lesen wir über Mose am Ende von Vers 6, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Mose hatte sehr viel verstanden von dem, wer Gott ist. Ja, und es zeigt seine Reaktion. Ja, erst war er ja so neugierig. Wow, was für ein krasses Feuer, da muss ich hin, das muss ich mir mal genauer angucken. Und jetzt, als er verstanden hat, wer in diesem Feuer war, war er ganz still und wagte nicht mal mehr hinzuschauen. Ich glaube, Gott als der heilige Gott, das ist heute nicht so das beliebte Thema. Ja, unsere Gesellschaft hat Gott gerne mal zum lieben Gott umfunktioniert, wenn sie überhaupt noch an ihn glaubt. Ja, und häufig so nach dem Motto des französischen Philosophen Voltaire, ja, Gott wird ja schon vergeben, das ist ja schließlich sein Beruf. Aber auch wir als Gemeinden müssen aufpassen, dass wenn wir betonen, dass Gott Liebe ist, was er zweifellos ist und worüber wir heute auch noch reden werden, dass wir nicht vergessen zu betonen, dass er eben auch heilig ist, dass er eben auch der ganz andere ist. Ich denke, jeder von uns steht Tag für Tag in der Gefahr zu vergessen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Wer von euch am Freitag in der Bibelstunde war, der erinnert sich vielleicht, wie in Offenbarung 6 geschildert wird, was passiert, wenn Gott ganz am Ende rebellischen Menschen begegnet. Dort heißt es, die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Es ist nicht verkehrt, von Zeit zu Zeit über Gott nachzudenken, über seine Größe, seine Ewigkeit, die Tatsache, dass er gerecht ist und ohne Sünde und dabei zu staunen. Vielleicht sogar ein bisschen zu erschrecken, vielleicht sogar manchmal ein bisschen Angst zu haben. Ja, nicht dauerhaft, aber immer mal wieder. Denn es zeigt, dass du ein bisschen verstanden hast von dem, was Gottes Heiligkeit bedeutet. Oder andersrum gesagt, wenn zwischen dir und Gott immer nur alles entspannt und cool und locker ist, dann solltest du dich fragen, ob du wirklich verstanden hast, wer Gott ist. Aber warum begegnet Gott dem Mose hier als der heilige Gott? Er möchte ihm einfach sagen, hallo Mose, ich bin der große Gott und du bist der kleine Mose und das wollte ich dir nur mal deutlich machen, hier aus dem Dornbusch heraus. Gott könnte das machen, er hätte jedes Recht dazu, aber er kommt aus einem ganz anderen Grund. Gott erinnert sich daran, dass er den Vorfahren von Mose, Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat, sie und ihre Nachkommen zu segnen. Und ganz besonders erinnert sich Gott daran, dass er ihnen versprochen hat, ich will euch das Land Kanaan schenken. Und jeder, der damals in der Zeit aus dem Volk Israel an diese Versprechungen Gottes gedacht hat, hat sich überlegt, wie will Gott das denn einhalten? Erstens ist das Volk gar nicht in dem Land, das Gott ihnen schenken wird. Also wenn, müssten sie eine Völkerwanderung in dieses Land machen. Und zweitens ist das Volk seit über 80 Jahren zur Zwangsarbeit in Ägypten verpflichtet. Das heißt, sie können gar nicht einfach auswandern, selbst wenn sie wollten. Sie sind Gefangene in dem Land, wo sie leben. Aber von all diesen Umständen lässt Gott sich nicht beeindrucken. Der heilige Gott, der so groß ist, der so sündlos ist, dass Mose nicht näher kommen darf, das ist gleichzeitig der Gott, der sich um uns Menschen kümmert. Verse 7 bis 9. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter. Und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. Gott macht zwei Punkte in diesen beiden Versen. Erstens macht er deutlich, dass er die Not des Volkes gesehen hat. Und dass er vorhat, sich darum zu kümmern. Ja, in Vers 7, ich habe es gesehen und das Geschrei gehört. Ich kenne die Schmerzen. Vers 9, das Geschrei ist vor mich gekommen. Ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen. Und Gott betont das so sehr, um deutlich zu machen, es ist wirklich so. Seit über 80 Jahren wird das Volk unterdrückt. Und seit über 80 Jahren scheint Gott sich nicht dafür zu interessieren. Aber er interessiert sich dafür. Er kümmert sich. Und das Zweite, was Gott deutlich macht, ich werde euch, das Volk, mein Volk, nicht nur aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch aus Ägypten rausführen in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dieser Ausdruck, ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das war damals in der Sprache sprichwörtlich für ein sehr fruchtbares Land. Und wisst ihr, das ist das Erstaunliche und das Wunderbare an unserem Gott. Der heilige Gott, der so viel größer ist als wir, der uns nicht braucht, der überhaupt nichts braucht. Der erbarmt sich über uns, der rettet uns, der will Gemeinschaft mit uns haben, der liebt uns, obwohl wir gegen ihn rebellieren. Ein zweiter Punkt, wenn Gott dir begegnet, dann rettet dich der erbarmende Gott. Vielleicht erscheint es dir in deinem Leben so, als würde Gott dich im Stich lassen. Als würdest du Tag für Tag im übertragenen Sinn Zwangsarbeit machen müssen, wie die Israeliten damals, ohne dass sich Gott dafür zu interessieren scheint. Aber Gott entgeht das nicht. Du stehst im selben Bund wie das Volk Israel. Auch zu dir sagt Gott, ich lasse dich nicht und ich werde dich niemals verlassen. Auch dir verheißt Gott ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Er verheißt dir sogar ein viel besseres Land als das, was er damals dem Volk Israel verheißen hat. Ja, wir lesen in Hebräer 11, dass das Land, worauf das Volk Israel gewartet hat und wo sie dann tatsächlich hinausgezogen sind, das Land Kanaan, dass das nur ein Bild war für den Himmel. Dass Gott eigentlich dem Abraham nicht versprochen hat, ich schenke dir einen Flecken Erde hier auf dieser Erde, sondern ich schenke dir ein Land im Himmel, wo du und deine Nachkommen für ewig leben werden. Und auf dieses Land wartete eben damals nicht nur Abraham, auf dieses Land wartete nicht nur Mose, auf dieses Land dürfen auch wir warten, weil wir dieses selbe Land versprochen bekommen haben. In Hebräer 11, Vers 16 heißt es, nun aber warten sie auf ein besseres Land, nämlich ein himmlisches. Aber dieses Land erwartet dich eben erst nach diesem Leben. Und dieses Leben hier gleicht eher einer Wüste. Ja, so wie das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste ziehen musste, bevor es in dem Land angekommen war, genauso müssen auch wir durch die Härten und Leiden dieses Lebens, bevor wir in unserem verheißenen Land ankommen. Gott sagt dem Mose, ich bin der Heilige Israels. Komm nicht näher. Und dann ist das Wunderbare in den Versen 7 bis 9. Ich habe deinen Vorfahren Versprechungen gemacht. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte euch retten. Ich möchte euch segnen. Ich werde das tun. Und ich glaube, dass Mose am Ende von Vers 9 innerlich gejubelt hat. Ja, am Ende von Vers 6 war er erschreckt. Jetzt am Ende von Vers 9 steht nicht da, aber ich glaube, er hat innerlich gejubelt und hat gesagt, endlich, endlich nach 80 Jahren Unterdrückung möchte Gott sich erbarmen. Und während Mose wahrscheinlich innerlich gerade total gut drauf war, kommt der Schock. Vers 10. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Ich weiß nicht, was Mose in dem Moment gedacht hat. Aber seine Reaktion macht deutlich, dass es sowas war wie, Gott, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich doch nicht. Ich bin ein 80-Jähriger, zum Tode verurteilter Schafhirte, kilometerweit von Ägypten weg. Gott sucht dir jemand anders. Mose stellt im Anschluss daran eine Reihe von Fragen. Und so im Laufe des Gesprächs wird deutlich, dass er durch die Fragen seinen Auftrag eigentlich loswerden möchte. Also es sind immer so Fragen, durch die Mose Gott deutlich machen wird, Gott, bist du dir eigentlich sicher, dass es eine gute Idee ist, mich zu senden? Das sind eine ganze Reihe von Fragen. Den großen Teil werden wir uns der nächsten Predigt angucken. Die ersten beiden Fragen, die sind in unserem heutigen Abschnitt. Und die ersten beiden Fragen sind noch die deutlich besten Fragen, die Mose stellt. Es sind nämlich die Fragen, wer bin ich? Vers 11. Und die Frage, wer bist du Gott? Vers 13. Wer bin ich? Vers 11. Und die Frage, wer bist du Gott? Vers 13. Und das sind die vielleicht wichtigsten Fragen, die man in seinem Leben stellen kann. Ja, vor 500 Jahren, als die Reformation war, da hat sich der Reformator Johannes Calvin bemüht, mal den gesamten christlichen Glauben in einem Buch zusammenzufassen. Er nennt es die Institutio, so ein dickes Buch. Und darin versucht er so, die wichtigsten Dinge des christlichen Glaubens zusammenzufassen. Und es ist sehr interessant, wie er dieses Buch beginnt. Er schreibt ganz am Anfang, all unser menschliches Wissen, wenn man es wirklich Wissen nennen kann, besteht im Prinzip nur aus zwei Dingen. Erstens, dass wir Gott erkennen und zweitens, dass wir uns selbst erkennen. Mose stellt hier diese beiden Fragen. Wer bin ich und wer bist du Gott? Und das Schöne ist, beide bekommt er von Gott beantwortet. Mein dritter Punkt, wenn Gott dir begegnet, dann erkennst du dich und du erkennst Gott. Die erste Frage ist, wer bin ich? Vers 11. Und wisst ihr, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Freund oder jemand, den ich gut kenne und ich möchte, dass der irgendwas tut, irgendwas, was ihn herausfordern wird. Und ich sage zu ihm, hey, ich fände gut, wenn du das und das machen würdest. Und er stellt sich dahin und sagt, bist du sicher, Jochen, dass das eine gute Idee ist? Ich krieg das bestimmt nicht hin. Würde ich sowas sagen wie, doch, das schaffst du schon, ich unterstütze dich auch, aber ich denke, du hast tolle Charaktereigenschaften, du bist jemand, der echt gut durchhalten kann, ich traue dir das wirklich zu, komm, nimm die Herausforderung an, du schaffst das schon. Und Gleiches würden wir vielleicht auch von Gott erwarten, dass er sowas sagt zu Mose wie, hey Mose, du bist der geeignete Mann dafür. Ja Mose, du kannst zum Beispiel Ägyptisch. Du kennst dich am Hof des Pharao aus, du hast da 40 Jahre gelebt. Der Pharao, der dich töten wollte, der ist jetzt auch mittlerweile tot, das heißt, du musst auch keine Angst mehr haben. Und von all den Israeliten, die es gibt, ist keiner so gut geeignet wie du. Ich glaube, so ähnlich würden wir das machen. Ja, du schaffst das, Mose, komm. Natürlich war es gut für den Auftrag, dass Mose Ägyptisch konnte. Ja, und natürlich war es super, dass er sich im Palast auskannte. Aber Gott sagt nichts davon. Stattdessen sagt er zu Mose einfach nur, Vers 12a, ich will mit dir sein. Ja, was Gott damit sagt, ist im Grunde Folgendes. Mose, du denkst, du bist zu schwach für deinen Auftrag? Stimmt. Aber ich werde mit dir gehen. Ich werde bei dir sein und ich werde dir dafür ein Zeichen geben. Am Ende von Vers 12 lesen wir, wenn du das Volk dann aus Ägypten geführt hast, dann werdet ihr an diesem Berg, wo du jetzt gerade stehst, wieder vorbeikommen. Und dann werdet ihr hier als ganzes Volk Gott dienen. Und tatsächlich, nur Monate später, stand Mose mit dem ganzen Volk Israel an der gleichen Stelle wie in diesem Moment. Und er begegnete Gott ein zweites Mal. Und dieses Mal eben nicht mehr alleine, sondern mit dem ganzen Volk zusammen. Und wenn Mose so mal drüber nachgedacht hat, als er so durch die Wüste gelaufen ist und hinter ihm dieses riesige Volk, und er sich gedacht hat, wie soll ich das eigentlich schaffen? Dann hat er vielleicht öfters an diesen Berg zurückgedacht, wo er jetzt wieder war und wo Gott ihm versprochen hat, das ist mein Zeichen für dich. Wenn du wieder hier ankommst, weißt du, ich bin bei dir, ich war bei dir und ich werde bei dir sein. Mose wollte von Gott erstens wissen, wer bin ich? Und Gott sagt zu ihm, ohne mich bist du nichts, aber ich bin bei dir. Und deswegen kannst du den Auftrag ausführen. Deswegen brauchst du keine Angst zu haben. Und die zweite Frage, die Mose stellt, ist, wer bist du Gott? Aber er formuliert sie ein bisschen komplizierter. Vers 13. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? was soll ich ihnen sagen? Herr Mose ist immer noch sehr unsicher. Im Grunde hat er keine Lust zu gehen. Was ist, wenn ich zum Volk zurückkomme und sie mich auslachen? Du alter Mann aus der Wüste willst mich aus diesem Land befreien? Komm schon, kannst ja mal zum Pharao gehen und den mal fragen. Vielleicht sagt er ja ja. Deswegen sagt Mose zu Gott, du willst, dass ich gehe? Dann sag mir, wer du bist. Sag mir deinen Namen. Ja, Namen hatten damals eine viel größere Bedeutung als heute. Wenn wir heute unseren Kindern Namen geben, dann ist oft das Erste, was wir überlegen, klingt dieser Name schön? Finde ich diesen Namen schön? Ja, die Bedeutung ist für die meisten Menschen zweitrangig. Und damals war das anders. Namen hatten eine Bedeutung. Ja, man wählte ganz bewusst Namen so aus, dass die Namen etwas über die Person aussagten, die diesen Namen trugen. Ja, Jesus zum Beispiel sollte ja von seinen Eltern Jesus genannt werden. Und Jesus bedeutet Retter. Das heißt, als Gott diesen Auftrag gegeben hat, wollte er, dass Jesus so hieß, wie er war. Und auch in den ersten Kapiteln vom zweiten Buch Mose sehen wir das. Zum Beispiel Mose wurde Mose genannt, weil Mose bedeutet der Herausgezogene und Mose ja aus dem Nil herausgezogen wurde. Dann hat Mose selbst einen Sohn bekommen und den hat er dann Gersom genannt. Und Gersom bedeutet ein Fremdling dort, weil als dieser Gersom geboren ist, war Mose eben ein Fremdling im Land Midian. Namen hatten damals Bedeutung. Wenn Mose jetzt also Gott nach seinem Namen fragt, dann ist die eigentliche Frage, wer bist du, Gott? Und Gott nennt seinen Namen. Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Gottes Name ist also Ich Bin, auf Hebräisch Yahweh. Und in den meisten deutschen Bibeln ist dieser Name mit Herr wiedergegeben, und zwar in Großbuchstaben. Also wenn ihr zum Beispiel mal in eure Bibel guckt, und es gilt nicht ganz für alle Bibeln, aber zum Beispiel für die Schlachter 2000 in Vers 15, dort steht dann, und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr. Und dieses Herr ist dann in Großbuchstaben gedruckt, und immer wenn dieses Herr so in Großbuchstaben gedruckt ist, dann steht da dieser Name, Ich Bin, Yahweh. Und der wird eben häufig in deutschen Bibeln dann mit der Herr übersetzt. Und was bedeutet dieser Name? Gott nennt sich Ich Bin, weil er von sich selbst sagt, ich bin, der ich bin. Ja, dieser Name steht für den Charakter Gottes. Aber was sagt dieser Name denn jetzt eigentlich wirklich über Gott aus? Denn dieser Name kann total viel bedeuten, aber was bedeutet er? Darüber ist viel nachgedacht worden, viel geschrieben worden. Ich möchte euch heute Morgen mal drei Dinge nennen, die dieser Name bedeutet. Das erste ist, Gott ist unvergleichlich. Ja, Gott hätte sich ja auch nennen können, Mose, du willst wissen, wie ich heiße? Ich bin wie ein riesiger Felsblock. Oder ich bin wie ein wunderbarer Vater. Oder ich bin wie eine riesige Sonne. Und es ist ja tatsächlich so, dass Gott sich in der Bibel immer wieder so vergleicht. Also zum Beispiel, dass er sich Vater nennt. Aber grundsätzlich kann man Gott mit niemandem vergleichen. Von ihm kommt alles. Er ist größer, er ist besser, er ist stärker als alles. Und deswegen ist er nicht einfach wie irgendetwas anderes, sondern er ist der Ich Bin, der ich bin, unabhängig von allem anderen. Mein zweiter Punkt, Gott ist unabhängig. Ja, alles in dieser Welt ist abhängig von irgendetwas. Ja, Kinder von ihren Eltern, Bäume von ihren Wurzeln, Flüsse von ihren Quellen. Ja, wir haben alle Dinge und Menschen, von denen wir abhängig sind. Und ohne die wir nicht da sein würden und ohne die wir nicht existieren könnten. Ja, das gilt für alles in der sichtbaren, der unsichtbaren Welt. Wir sind alle von Dingen und Menschen abhängig und schlussendlich sind alle Dinge in dieser Welt, inklusive wir, von Gott abhängig. Der Einzige, für den dieses Prinzip nicht gilt, ist Gott. Er braucht nichts, er braucht niemanden. Er braucht keine Engel, er braucht keine Menschen, er braucht keine Schöpfung. Er braucht nichts, um zu sein. Und er braucht nichts, um glücklich zu sein. Er ist der Ich Bin, der ich bin. Und das Dritte, was in dem Namen drin steckt, ist: Gott ist unveränderlich. Ja, wir alle ändern uns. Ja, ich bin heute anders als vor 10 Jahren. Und ich werde in den nächsten 10 Jahren hoffentlich dazulernen und dann einige Fehler nicht mehr machen und andere Dinge ein bisschen anders sehen. Bei uns Menschen ist das ganz normal. Wir sind nicht einfach nur, wir werden in bestimmtem Sinn. Wir werden vom Kind zum Erwachsenen, vom Schüler zum Berufstätigen, von Sohn und Tochter zu Eltern zu Großeltern. Wir werden. Gott wird nicht, Gott ist. Gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Gott ist nicht heute so und morgen anders. Gott lernt nicht aus Erfahrung, er weiß eh schon alles. Gott ändert nicht seine Pläne, auch wenn es für uns vielleicht manchmal so aussieht. Gott weiß seit vor Grundlegung der Welt schon, was er tun möchte, und das zieht er durch. Gott ist unveränderlich. Er ist der ich bin. Ja, Jesus war eines Tages mal wieder im Streit mit den Pharisäern. Wir lesen das in Johannes Kapitel 8. Und in diesem Gespräch deutet er dann an, dass er schon vor Abraham da war. Und die Pharisäer sind schockiert und sagen zu ihm: Jesus, du bist doch noch nicht mal 50. Und du willst Abraham gesehen haben, der ist doch schon 2000 Jahre tot. Und die Antwort von Jesus, die ist sehr interessant. Ehe Abraham war, bin ich. Er sagt nicht, ehe Abraham war, war ich, sondern bin ich, der immer gleiche Gott, seit Ewigkeit bis in alle Ewigkeit. Ja, und der Thomas predigt ja gerade über die 7 Stellen im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin, und dann kommt sowas wie der gute Hirte, die Tür, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und wenn Jesus sagt, ich bin, dann sagt er viel mehr, als dass er einfach unser guter Hirte oder die Tür oder sowas ist. Das natürlich auch. Sondern allein schon mit diesen Worten, ich bin, macht er dem Volk Israel deutlich, ich bin der Gott, der damals eurem Vorfahren Mose begegnet ist. Ich, der Zimmermann Jesus von Nazareth, ich bin niemand anders als der ich bin, aus dem Dornbusch. Als Gott dem Mose aus dem Dornbusch seinen Namen sagt, macht er ihm deutlich, wie groß, wie ewig, wie unvergleichlich, wie unveränderlich und unabhängig er ist. Aber es wird noch etwas anderes deutlich, nämlich, dass Gott, obwohl er so groß ist, sich doch um uns Menschen sorgt und kümmert. Ja, wenn ich in der Schule bin, dann kommen gerade jüngere Schüler öfter mal zu mir und wollen unbedingt wissen, wie ich mit Vornamen heiße. Und meistens sage ich ihnen das nicht. Ja, schließlich bin ich der Lehrer und ich entscheide selbst, wem ich sage, wie ich mit Vornamen heiße und wem ich das nicht sage. Und hier in unserer Begebenheit kommt Mose fast schon frech zu Gott. Und der Abstand zwischen Mose und Gott ist ja unendlich viel größer als der zwischen Schülern und Lehrern. Und er fragt eben fast frech: Gott, wie heißt du? Und Gott sagt ihm seinen Namen. Und damit sagt Gott: Mose, ich habe ein Interesse an dir, so wie ich es an deinen Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob hatte. Ich habe ein Interesse an diesem gesamten Volk. Ja, und dadurch, dass Gott Mose seinen Namen sagt, steckt in Kurzform das drin, was wir in den ersten beiden Punkten heute gesehen haben. Ja, Gott ist einerseits der Heilige, der unnahbare Gott, dem Mose sich nicht nähern darf und vor dem Mose erschrickt. Ja, unveränderlich, unabhängig. Und er ist gleichzeitig der Gott, der zu Mose in dem Dornbusch kommt und der möchte, dass Mose ihn kennenlernt. Dass Mose ihn kennenlernt und dass das ganze Volk ihn kennenlernt. Das sehen wir in Vers 15. So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Ich habe eben schon gesagt, durch Glauben stehen wir in demselben Bund wie Abraham, Isaak, Jakob, Mose und all die anderen Gläubigen des Alten Testaments. Ja, auch du darfst heute Morgen Gott mit seinem Namen nennen und ihn Herr oder Yahweh oder Ich Bin nennen. Ja, auch du sollst dich an ihn erinnern, wie es das Volk Israel sollte. Ende von Vers 15. Das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Denn nicht nur Mose begegnet Gott, sondern Gott begegnet auch dir heute. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie tut er das? Wie begegnet er denn mir? Und die Antwort ist in seinem Wort. Jedes Mal, wenn du Gottes Wort liest oder hörst, dann begegnet dir Gott, so wie er Mose im Dornbusch begegnet ist. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, das ist aber ziemlich langweilig. Ja, Dornbusch, das wäre so viel besser. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Dornbusch und Bibel, ja, dann würde ich den Dornbusch nehmen. Und das ist ziemlich kurzsichtig. Weißt du warum? Mose musste 80 Jahre seines Lebens warten, bis Gott ihm begegnet ist im Dornbusch. Und du kannst zu jeder Sekunde deines Lebens deine Bibel nehmen und Gott begegnen. Und ganz besonders begegnet dir Gott sonntags hier im Gottesdienst, wenn wir als Gottesvolk zusammenkommen, um Gott zu begegnen. Ja, wenn ihr sein Wort heute Morgen hört, dann hört ihr nichts anderes als Gottes eigene Worte, die er zu euch, die er zu dir ganz persönlich heute Morgen redet. Gott begegnet dir. Und es stellt sich eine letzte Frage. Wenn Gott dir begegnet in seinem Wort, wenn Gott dir begegnet hier im Gottesdienst, wie begegnest du dann Gott? Mein vierter und letzter Punkt. Wenn Gott dir begegnet, wie begegnest du dann Gott? Ich glaube nicht, dass Mose alles richtig gemacht hat, als er hier Gott begegnet ist. Vor allem in den Versen, die wir heute noch gar nicht gelesen haben. Das Gespräch geht nämlich weiter zwischen Gott und Mose. Da werden wir nächste Woche sehen, dass auch Mose noch einiges zu lernen hatte. Aber ich glaube, wir können hier in unseren Versen einiges, nämlich genau drei Dinge von Mose lernen für unsere Begegnung mit Gott. Das erste sehen wir in Vers 4. Gott ruft Mose, 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 aus dem Dornbusch. Und Mose antwortet und sagt, hier bin ich. Er sagt nicht, stör mich nicht. Er sagt auch nicht, ach Gott, passt gerade nicht. Sondern er sagt, hier bin ich. Wörtlich steht da, schau ich. Also Mose macht deutlich, ich bin da, ich höre dir jetzt zu. Ja, Mose ist da, er konzentriert sich, er fokussiert sich auf Gott. Ich habe euch ja am Anfang gefragt, was beschäftigt dich? Was hast du in diesen Gottesdienst mitgebracht? An Gedanken, an Sorgen vielleicht? Und jetzt frage ich dich, worüber hast du jetzt in der Predigt nachgedacht? Über diese Dinge, die du mitgebracht hast? Oder über Gott? Hast du ganz bewusst gesagt, jetzt begegnet mir Gott und ich ihm und ich sage ganz bewusst, hier bin ich Gott. Oder wie Samuel es ausgedrückt hat, als Gott ihm begegnet ist, rede Herr, dein Knecht hört. Das zweite, was wir sehen, Vers 6, Mose verbarg seine Augen vor Gott. Das heißt, Mose war bewusst, wer dieser Gott ist, der da zu ihm sprach. Ja, wir müssen unsere Augen heute nicht mehr verbergen, wenn wir Gott begegnen. Dadurch, dass Jesus gekommen ist und uns den Weg zu Gott frei gemacht hat, ist unser Zugang zu Gott unbeschwerter. Aber das birgt auch eine Gefahr. Nämlich viel zu klein von Gott zu denken. Ich glaube, wir alle neigen dazu, dass wir immer wieder ein viel zu kleines Bild von Gott haben. Du begegnest schließlich dem Gott, dem, wenn er will, dich in dieser Sekunde tot vom Stuhl fallen lassen kann. Ja, eben meine erste praktische Anwendung war im Prinzip, mach dir klar, wie du Gott begegnest, nämlich mit der Einstellung, hier bin ich möchte dir zuhören. Und das zweite, der zweite Auftrag ist, mach dir klar, wem du da begegnest, dem Heiligen Israels, der unglaublich groß ist, der unglaublich anders ist als du und der trotzdem dich so sehr liebt, dass er sagt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und das Dritte, was wir von Mose lernen, ist, stell die richtigen Fragen. Mose stellt später noch zweifelhafte Fragen, die falschen Fragen. Aber die beiden ersten, die wir heute gesehen haben, die sind richtig gut. Erstens, wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich im Licht von dem, was ich gerade über Gott gelernt habe? Und die zweite Frage, wer ist dieser Gott? Stell dir diese Fragen immer wieder, wenn du eine Predigt hörst, wenn du ein Gotteswort liest. Was lerne ich über mich im Licht von Gott? Und was lerne ich über Gott? Es sind die beiden wichtigsten Fragen, die du in diesem Leben stellen kannst. Stelle diese Fragen während dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Rede darüber auf der Heimfahrt, vielleicht gleich beim Kaffee trinken. Wer bin ich und wer ist dieser Gott? Vor ungefähr 1600 Jahren stellte Augustinus, das war ein sehr wichtiger Theologe der frühen Kirche, auch mal diese Frage: Gott, wer bist du eigentlich? Er hatte sein ganzes Leben lang fern von Gott gelebt und irgendwann hatte er Gott erkannt, weil er Gott begegnet. Und auf diese Frage, Gott, wer bist du eigentlich, gibt er eine wunderschöne Antwort. Und die möchte ich euch zum Schluss in Auszügen vorlesen. Höchster, bester, mächtigster, allmächtigster, barmherzigster und gerechtester, verborgenster und allgegenwärtigster, schönster und gewaltigster, du beständiger und unfassbarer, du unveränderlicher, der du selbst alles änderst. Du bist niemals neu und niemals alt. Und doch machst du alles neu. Du wirkst ständig und bist doch immer ruhig. Du sammelst, ohne etwas zu brauchen. Du trägst, du erfüllst und schützt. Du schaffst und ernährst. Vollendest, suchst, obwohl dir nichts fehlt. Du zürnst, aber du bleibst dabei ganz ruhig. Du änderst deine Werke, aber niemals deinen Plan. Du nimmst auf, was du findest, ohne es jemals verloren zu haben. Und was habe ich nun damit gesagt? Mein Gott, mein Leben, meine Freude? Oder was kann ein anderer überhaupt über dich sagen, wenn er von dir redet? Amen.